Heute zu Gast die Gründerin der 100 Millionen Euro Modeplattform Outfittery, Julia Bösch.
Ja, ich glaube, der amerikanische Konsument ist eben nochmal offener für Neues und Neues auszuprobieren und dementsprechend auch in so ein neues Modell reinzugehen, ist sicherlich eine andere Bereitschaft. Gleichzeitig ist auch einfach das Modell von Personal Shopping, von Service und Convenience ist in den USA nochmal größer, als es in Europa bisher ist. Und ich glaube, wir sind da einfach zeitlich so ein bisschen versetzt und hinterher. Ich gehe aber davon aus, dass in Europa das genauso angenommen wird, wie das eben dort zu sehen ist. Und das Thema Personalisierung in der Mode, das ist einfach die Zukunft. Die Frage ist jetzt, wie man das löst. Und ich glaube, unser Ansatz ist eben einer, der sehr vielversprechend ist und ein Teil der zukünftigen Fashion Experience sein kann.
Mal wieder der Hinweis auf die Nichtskönner von Lichtblick, unserem Partner. Aber ich darf Lichtblick Nichtskönner nennen, weil darauf sind sie stolz. Nichts heißt nämlich keine Emissionen. Lichtblick bekanntlich Ökostromlieferant und zwar Pionier des Ökostroms. Wer was Sinnvolles tun will, der geht jetzt zu Lichtblick. Man kann natürlich auf ganz viele andere Arten auch kompensieren und sozusagen einsparen, aber nichts ist einfacher, als den vernünftigen Stromanbieter auszuwählen. Außerdem bekommt man einen 50 Euro extra Bonus von uns, wenn man zu Lichtblick wechselt. Der Code dafür heißt Rockstars50 und die Landingpage, auf der man das einlösen kann, heißt lichtblick.de/nichts natürlich. Jetzt kommt was ganz Neues und zwar Immocation. Wie der Name schon sagt, eine Mischung aus Immobilien und Education. Immocation ist eine Plattform, eine Community, die vor allen Dingen lebt als Podcast, als YouTube-Kanal. Alles kostenlos. Man bekommt Informationen rund um Immobilien. Wie kann man selber Immobilienanleger werden? Das macht ja vor allen Dingen Sinn, weil man natürlich sich vor Inflation schützt, weil man Eigentum aufbauen kann. 4 Millionen Deutsche besitzen bereits Wohnungen, um sie zu vermieten. Und wer dabei sein möchte, wer vor allem verstehen möchte, wie das vielleicht gehen könnte, wer ein paar kostenlose Tools an die Hand bekommen möchte, die man dazu braucht, um halt zu bewerten, was macht Sinn, der ist bei Immocation an der richtigen Adresse. Am besten schaut mal rein unter immocation.de/OMR. Wie gesagt, alles 100% kostenlos und vor allen Dingen auch TÜV-zertifiziertes Ausbildungsprogramm dabei. Am besten einfach mal informieren, ob man sich da vielleicht ein bisschen was auch für seine Altersvorsorge tun kann. Wenn man die Landkarte der deutschen Digitalwelt verstehen will, dann muss man wissen, es gibt verschiedenste Klicken, die auch irgendwo die Digitalwelt ausmachen. Das finde ich ganz interessant. Es gibt zum Beispiel die ehemaligen Rocket-Mitarbeiter, die gemeinsam als Business Angels investieren. Oder es gibt zum Beispiel verschiedenste Damen, Frauen in Berlin vor allen Dingen, die Firmen in den letzten Jahren aufgebaut haben und sich darüber angefreundet haben und ausgetauscht haben. Dazu zählt zum Beispiel unsere Stammgästin, die Lea Kramer oder Verena Pauster oder halt Julia Bösch. Und was ich bei der Julia so besonders finde, ist, sie ist gar nicht so präsent, aber vor allen Dingen extrem ausdauernd und kämpferisch mit Outfittery unterwegs, seit mittlerweile schon echt vielen Jahren und dann eine Reise auch mit vielen Problemen durchlaufen, hat es im Podcast ja auch beschrieben, was da an Problemen aufgetreten sind, wie sie sie gelöst hat, wo sie aktuell stehen und wirklich ganz großen Respekt mittlerweile wahrscheinlich von all den Protagonistinnen das größte Unternehmen gebaut, 100 Millionen Umsatz mittlerweile, 350 Leute, also im Hintergrund da wirklich was Tolles gebaut und ich weiß auch von Lea, sind alle große Julia Bösch Fans und wer diese Julia Bösch jetzt ist und wie sie das gebaut hat, das wird sie uns jetzt gleich im Podcast erzählen. Aber bevor es losgeht in den Podcast, noch ganz kurz in eigener Sache. Wir starten vom 8. bis 12. November nochmal in diesem Jahr unsere digitalen Masterclasses, weil es in den letzten Jahren so schön war. In die vierte Runde gehen wir damit gemeinsam mit dem Partner Dell. Also unser Presenting-Partner in der Masterklasse ist die Firma Dell. Kennt ihr alle? Michael Dells Kind. Es gibt insgesamt 7 verschiedene Tracks, in denen verschiedenste Firmen über unterschiedliche Marketingdisziplinen berichten. Am besten, ihr kommt mal rein. Die Bewerbungsphase für diese Masterclass läuft noch bis zum 19. Oktober. Die Tickets sind kostenlos und außerdem gibt es ein Spezial, nämlich ein Career Meetup, wo man lernt, wo man Kontakte macht, wo man Informationen darüber bekommt, wie man Karriere machen könnte. Menschen, die das schon getan haben, berichten darüber. Zum Beispiel kommen Leute von Gorillas, von Smarketer, von Beteligent, von Contentflate, von Dept, von Taboola, jeweils 30 Minuten. Also alle Infos dazu unter omr.com/DMC, DMC wie digitale Masterclass. Hi Julia.
Hallo Philipp.
Wann hast du losgelegt mit, oder wann habt ihr losgelegt mit Outfittery?
Wir haben 2012 losgelegt, ja, tatsächlich.
Ja. Fast 10 Jahre.
Ja.
Und davor warst du bei Zalando, also auch schon Teil der Szene, ne?
Genau, genau. Das war mein erster Job und mein Einstieg in die Szene sozusagen. Und da durfte ich mein Startup-MBA durchlaufen. Und dann haben wir Outfittery gegründet, genau.
Und du bist aber BWLerin?
Ich bin ursprünglich BWLerin, genau. Fand das aber nie wahnsinnig spannend, sondern habe als Schülerin mein Praktikum gemacht in einem Startup am Bodensee, was dort sehr, sehr selten ist. Und da habe ich Feuer gefangen und wusste, dass ich das irgendwann selber machen möchte und bin dann auch nach Berlin gekommen mit dem Gedanken, selber zu gründen.
Und das war ja dann Zalando noch ganz frühe Phase.
Genau, mega früh, war 1 Jahr alt und mir wurde einfach total viel Verantwortung gegeben. Ich durfte die Internationalisierung leiten und genau.
Und dann aber trotzdem bist du dann relativ schnell wieder raus.
Ich war 2 Jahre da, genau, und bin dann wirklich im Schnelldurchlauf durch die verschiedenen Phasen, auch unter eines Unternehmens durfte ich dort gehen. Also als ich angekommen bin, waren wir, glaube ich, 40 Leute und als ich nach 2 Jahren dann entschieden habe zu gehen, waren wir 1500. Und okay. Dementsprechend habe ich dort auf jeden Fall jegliche Angst vor Geschwindigkeit verloren, habe mit mir ein mega Netzwerk aufbauen können und ja, bin einfach total dankbar, wie viel Freiheit und Vertrauen mir da gegeben wurde.
Und dann hast du dir auch da abgeguckt, was man so machen könnte im Bereich Fashion und dann Outfittery als Idee gesehen.
Genau, wir haben halt, also meine Mitgründerin Anna und ich haben gesehen, dass natürlich Online-Shopping für Fashion total explodiert, aber dass gleichzeitig ganz viele Kunden einfach überfordert waren von der riesigen Auswahl, die natürlich durch Online-Shopping nochmal größer wird. Und dass ich glaube, jeder möchte sich wohlfühlen in seiner Haut und die meisten möchten auch gut aussehen. Aber eben viele sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Es ist total anstrengend für mich, das Richtige zu finden. Und da kam dann eben die Idee, wie wäre es denn, wenn wir eigentlich das Shopping-Erlebnis für Fashion mal komplett auf den Kopf stellen und eben nicht beim Sortiment anfangen, sondern wirklich beim Kunden und das hyper-personalisieren.
Okay. Und gab es da eine Inspiration für oder war das sozusagen irgendwie aus Zalando heraus beobachtet oder so?
Das war der wirkliche Kick und die wirkliche Inspiration kam aus New York. Wir sind dann zusammen mit einem Freund dort gewesen und er hat sich einen Personal Shopper geleistet, was in den USA sehr viel mehr Leute machen als bei uns hier. Das kostet so $100 die Stunde und dann hast du eben einen Experten, der für dich individuell Dinge zusammenstellt.
Und damit mit dir da rumläuft?
Genau, oder? Mit dir durch die Läden geht sozusagen, so 2, 3 Läden rauspickt und für dich dort eine Vorauswahl macht auf Basis deines Stilprofils sozusagen, deines Körpers, deiner Farben. Und genau, und das hat der Freund dort gemacht und das ist auch ein Unternehmer und fand Shoppen total doof prinzipiell und war aber von dieser Erfahrung völlig begeistert und hatte sehr viele Tüten in der Hand und ein großes Lächeln auf dem Gesicht. Und dann haben wir gedacht, das ist eine so geile Erfahrung, die würden wir eigentlich gerne jedem zur Verfügung stellen und eben kostenlos online anbieten. Und das war so der Startschuss für Outfittery.
Okay. Und dann habt ihr, wie man das halt macht, irgendwie Investoren gesucht und dann Firma gebaut, Outfittery euch als Namen ausgedacht und dann ging's los.
Genau, dann ging's los. Wir haben dann unsere ersten Jobs gekündigt und wussten schon, dass wir das Ganze groß machen wollen, haben dementsprechend auch Investoren mit an Bord geholt und kannten die ersten Investoren schon. Das ist auch, glaube ich, ein großer Tipp, den ich jedem, der gründen will oder sozusagen Investoren sucht, geben würde, eben dieses Netzwerk schon aufzubauen, bevor man es braucht. Das eine war der Heite Gründerfonds, da hatte ich mal ein Praktikum gemacht und das andere war Holzbrings Ventures, genau. Die bei Zalando auch investiert waren und die wir darüber kannten. Ja, und dementsprechend sind wir dann gleich mal losmarschiert.
Aber es war damals noch die Zeit, wo man mit nur so 2-3 Millionen aufgenommen hat und nicht direkt wie heute 20 oder so.
Genau, genau. Wenn ich die Runden heute sehe, dann denke ich, wir haben zu kleine Brötchen gebacken, aber damals war das so, ja.
Okay, aber es war dann auch irgendwie, trotzdem, ihr kommt hin, PowerPoint-Präsentation von der Idee und dann gesagt, hey, hier, das ist unsere Idee, Firmenbewertung jetzt im Ideenstatus trotzdem schon, ich nehme jetzt mal an, damals war nicht 8 oder 9 oder 10 Millionen, gibt uns mal 2, bekommen dann ein paar Prozente ab, logischerweise.
Genau, so war das.
Okay, und dann kam die erste Kohle rein und dann habt ihr irgendwie sozusagen die Website gebaut und diesen Online oder dieses Team aufgebaut, am Ende sind es ja bei euch auch ganz viele, ich glaube hauptsächlich auch Stylistinnen, ne? Die dann ja, Beratung machen und ihr müsst ja dann mehrere Sachen tun. Ihr müsstet irgendwie die Ware haben, ihr müsstet irgendwie das Team haben oder diesen Prozess einmal aufsetzen, dass wenn ich da jetzt als Mann, das richtet sich an Männer.
Noch an Männer, genau. Wir haben tatsächlich gerade Outfittery für Frauen auch gelauncht, dementsprechend jetzt auch für Frauen.
Ja. Okay. Also ja. Das ist wichtig, ja. Aber es war ja viele Jahre
für viele Männer. Jahre für Männer,
und
genau.
Und dann, ich habe es irgendwo gesehen, gehört, habe mich angemeldet, dann wurde ich halt irgendwie gebeten, was auszufüllen. Und dann habe ich halt mit irgendwie auch Kollegin von dir dann telefoniert. Und dann kam man nachher die Ware sozusagen und dann konnte ich mir was aussuchen. Und dann, was mir nicht gefallen hat, wieder zurückgeben. Ist das am Ende dann doch komplizierter gewesen, als du dachtest?
Es ist halt ein sehr, sozusagen, sehr personalisierter Prozess auf jeden Fall. Das heißt, unser Anspruch ist es, dich sehr genau zu verstehen und eben dein Stilprofil sehr gut zu verstehen. Das heißt, welche Farben magst du gerne? Welche Farben stehen dir auch? Welchen Stil magst du? Welche Marken? Was geht gar nicht? Gibt's irgendwie Wolle, die dich kratzt? Also das alles verstehen wir und verstehen wir auch nicht nur das erste Mal, wenn du unseren Fragebogen ausfüllst, sondern eben über Zeit. Und das setzen wir dann um in persönliche Empfehlungen für dich. Und gestartet sind wir damit, dass wir eben sozusagen hauptsächlich eine Outfit-Überraschungsbox von deinem Stylisten gemacht haben. Und das haben wir jetzt aber mittlerweile deutlich erweitert. Das heißt, unsere Kunden können jetzt, wenn du irgendwie ein Event hast und du brauchst wirklich das komplette Outfit, dann kannst du das von uns bekommen. Aber auch wenn du sagst, ich brauche jetzt einfach neue Poloshirts, kannst du in der Outfittery-App alle Poloshirts sehen, die zu dir, Philipp, auf Basis aller Infos, die wir je über dich gesammelt haben, eben passen. Mhm. Genau, das können jetzt eben neben Männern auch Frauen tun.
Mhm. Aber sag mal, beschreib nochmal den Prozess für euch. Ich meine, es ist ja, die Kundenakquise ist eine, aber dann auch hinten raus das sozusagen zu erfüllen. Ihr kriegt auch schon sehr viel Retouren, logischerweise, weil ich schicke dann eine Kiste zu, nach dem Motto, hey Philipp, das sind deine 5 Poloshirts, ich nimm mal nur 1 oder 2, dann kommt man automatisch 3 zurück. Das nervt halt brutal an.
Also der Prozess bei uns funktioniert im Endeffekt so, im Herzen des Ganzen steht die Personalisierung. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich Personalisierung in skalierbarer Form darstellen? Und unsere Antwort darauf ist eine Kombination aus dem menschlichen Service unserer Experten, das heißt, das sind unsere Stylisten, und unseren Algorithmen, die natürlich über Zeit immer besser geworden sind und auch immer mehr den Stylisten unterstützen können. Das heißt, wenn du bei uns durch den ersten Fragebogen gehst, dann schlägt der Algorithmus im System vor, was sind die Teile und was sind die Outfits, die die höchste Behaltewahrscheinlichkeit bei Philipp haben. Und der Stylist, der macht dann eben nochmal die menschliche Kuratierung und Auswahl da drauf. Und das macht im Endeffekt das Ganze skalierbar. Und wir können eben sehen, dass unser System umso mehr Kunden das nutzen, desto besser ist das System geworden. Also wir sehen zum Beispiel, der Umsatz pro Kunde steigt über Zeit. Aber auch für dich als Kunde, umso öfter du Outfittery nutzt, desto mehr wissen wir über dich und desto besser werden unsere Empfehlungen.
Ist denn das eigentlich so, dass man da so eine persönliche Beziehung aufbauen kann zu der Stylistin? Oder ist es dann trotzdem am Ende technisch? Und also es ruft mich dann nicht irgendwie die Stylistin an und sagt, hey Philipp, hier, du hattest doch vor einem halben Jahr von diesem blauen Poloshirt geschwärmt. Ich habe wieder welche oder so. Das ist so ist nicht.
Doch, das kann durchaus so sein. Also das kommt natürlich ganz auf den Kunden drauf an. Es gibt Kunden, die diese persönliche Beziehung wollen, dann bekommen sie die auch von uns. Mhm. Und dann gibt es Kunden, die lieber einfach nur mit ihrer Outfittery-App interagieren und da was bestellen. Das geht auch.
Wie groß ist die Firma aktuell? Also wie viele Leute arbeiten da?
Wir sind 350 Mitarbeiter im Team.
Wow. Ja. Wow. Und Umsatz, was kann man da sagen?
Ich würde mal sagen, um die 100.
Oh, wow, okay. Ja. Also und das ist dann sozusagen aber noch nach den Retouren schon oder vor den Retouren?
Natürlich nach Retouren.
Nach Retouren. Aber, also ich meine, das ist ja sicherlich am Anfang oder auch allen, die auf so ein Modell drauf gucken, aufgefallen, dass es mit den Retouren schon irgendwie nervt. Weil ich meine, bei Zalando war es ja auch schon, da muss man die Retouren irgendwie runterkriegen, aber bei euch sind die ja sozusagen eingebaut ins Modell. Also das ist mir, wo ich immer denke, boah, das ist, wenn ich noch so eine Kiste bekomme, habe ich da fast immer ein schlechtes Gewissen, nicht alles zu nehmen, weil ich dann das Modell kenne, denke, boah, jetzt schicke ich dir alle so viel zurück, aber die haben ja auch so viel geschickt, was soll ich denn machen?
Genau, also unser Modell basiert natürlich darauf, dass wir für dich eine Vorauswahl treffen und dann kannst du das entweder online nochmal Feedback geben oder dann eben, wenn es bei dir zu Hause im Schlafzimmer ist und du es anprobiert hast. Und für uns sind Retouren eben nicht nur Retouren, die Nerven oder die Kosten, sondern das sind vor allem Datenpunkte. Weil alles, was du anprobierst, ist natürlich für uns total signifikant, wie du das fandest. Also die Wolle von diesem Pulli war zu kratzig. Der Style von diesem Hemd, das Muster war mir doch ein bisschen zu ausgefallen. All diese Datenpunkte gehen bei uns natürlich ein und sind noch viel signifikanter als jetzt Datenpunkte, die wir zum Beispiel aus einem Online-Fragebogen bekommen. Von daher sind für unsere Touren tatsächlich sehr wertvoll auch.
Okay, das heißt, man tut euch gar nicht so sehr weh.
Nein, musst du dir keine Sorgen machen.
Weil ich habe wirklich nachher auch zwei Sachen, die, glaube ich, in einem Büro verschenkt. Weil ich kann es jetzt nicht zurückschicken. Und dann habe ich sie irgendwelchen Kollegen gegeben.
Weil das ist sehr nett von dir, das musst du nicht machen.
Aber ist ja fürs Modell trotzdem schon, also schwieriger als jetzt, ne, ein Modell, wo die Kunden idealerweise alles behalten, sagen wir mal jetzt bei Beauty-Produkten oder sowas, die normalerweise ja nicht retourniert werden.
Ja, das ist einfach Teil des Modells bei Mode, weil die Leute wollen es anprobieren, wollen es an sich sehen. Das ist bisher einfach bei allen so. Und was für uns die viel wichtigere Metrik ist, ist eigentlich, wie viel Share of Wallet haben wir. Also wenn der Kunde sozusagen darauf guckt, wie viel gebe ich im Jahr für Mode aus oder wie viele Teile kaufe ich mir, welcher Prozentsatz davon geht an Outfittery. Und wir haben auch einen großen Anteil unserer Kunden, die Outfittery als Subscription-Modell, als Abo-Modell sozusagen nutzen. Das muss man nicht, aber kann man. Und bei denen zum Beispiel ist 50% ihres Fashion-Wallets geht an Outfittery, was ziemlich viel ist und was auch bedeutet natürlich, dass wir noch bessere Empfehlungen machen können, weil dann können wir auch auf deine Garderobe aufbauen. Wir können dann nicht nur jedes Mal sozusagen dir sagen, das wäre jetzt ein Outfit, was toll zusammenpasst, sondern wir können auch sagen, zu der Jeans, die du vor 6 Monaten gekauft hast, würde jetzt dieser Pulli und dieses Hemd total gut dazu passen. Oder hast du schon mal überlegt, diesen Mantel mit der Jeans zu kombinieren?
Aber man kauft ja am Ende bei euch. Das heißt, man kauft nicht bei den Firmen selber, sondern ne, da sind ja dann Produkte drin von Adidas oder Lacoste oder was immer es ist.
Genau.
Also man kauft bei euch.
Richtig.
Jetzt so die fiese Frage, ne, wo ich sage, ich bin auch Unternehmer, da kann man sich überlegen, wie macht man was? Wenn man es jetzt fies machen wollen würde, dann könnte man sagen, wir schlagen jetzt unseren Kunden auch Sachen vor oder schicken den Sachen, die wir besonders günstig oder irgendwie cleverer bekommen können als andere, weil dann habt ihr da eine höhere Marge dran. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, irgendwie, wir haben jetzt blaue T-Shirts, die haben wir letzte Saison irgendwie abgegriffen, günstig bei Adidas. Und wenn wir die jetzt hier schön stylomäßig aufbereiten und den Kunden geben, dann haben wir da eine höhere Marge, als wenn ich jetzt das aktuell heißeste Ding, wo ich selber als Outfittery kaum Margen habe, meinem Kunden vorschlage. Da hat man schon so gewisse Einflussnahmemöglichkeiten.
Das könnte man machen, aber das würde sicherlich nicht den Customer Lifetime Value maximieren. Und das ist im Endeffekt unser Game. Also unser Business funktioniert total über Loyalität, über sehr hohe Customer Lifetime Values. Und dementsprechend schlägt das immer jegliche andere Logiken, die wir haben. Also es ist eher sogar anders, dass wir sehr stark auch reingucken und sagen, wie können wir uns denn sozusagen da sehr flexibel aufstellen. Also unsere Kooperationen mit den Marken sind so, dass wenn wir etwas nicht verkaufen, dann können wir das auch an die zurückgeben oder tauschen oder was auch immer. Also da sind wir sehr flexibel und haben dementsprechend den Druck auch nicht.
Und wo kommen die Kunden her? Also man hat sich wahrscheinlich über die letzten 10 Jahre auch stark verändert. Also gab es am Anfang, aber trotzdem, es sucht ja keiner so richtig nach jetzt irgendwie Modeberatung in dem Sinne, oder?
Also es kommt sehr stark auch über Weiterempfehlungen und über 70% unseres Businesses sind Bestandskunden, die sozusagen über Jahre bei uns kaufen. Und dann ist es tatsächlich viel Push-Marketing, würde ich jetzt mal sagen. Also Social-Media-Marketing, TV auch ist für uns interessant. Das sind so die Kanäle.
Aber Suche nicht. Also das klassische Zalando-Geschäft, wo was über Suche gewachsen ist, ist ja für euch nicht so möglich in dem Sinne.
Genau, so dieses klassische, ich habe ein ganz bestimmtes Produkt vor Augen und suche das bei Google. Nee, das ist jetzt nicht der Match für uns. Sondern wir kommen eben komplett über das Thema Inspiration und Discovery und dementsprechend auch über andere Kanäle. Und das ist jetzt eben so wahnsinnig spannend für uns, weil durch die extrem beschleunigte Online-Penetration im Fashion-Bereich, auch durch die Pandemie beschleunigt, kommt natürlich das Thema Inspiration noch viel, viel mehr in den Mittelpunkt. Also das hat sich ja von 20 auf 30% ist der Online-Anteil im Modehandel gestiegen und wird über ja, die wenigen nächsten Jahre auf 50% steigen. Und dementsprechend geht es eben auf Kundenseite nicht mehr nur darum, die Artikel, die ich weiß, dass ich sie haben möchte, möglichst günstig und möglichst schnell online zu bestellen, sondern da kommen eben auch ganz viele Kunden und Kundinnen, die sagen, ich weiß eigentlich gar nicht ganz genau, was ich suche, aber ich habe irgendwie ein Event oder ich möchte einfach, ich gehe jetzt wieder ins Büro und möchte mir da was Neues gönnen, und die kommen dann zu uns.
Und ist es trotzdem, oder wäre es nicht auch ein naheliegender Zwischenschritt zu sagen, bevor ihr die Outfits sozusagen verschickt, schickt man den Empfängern erstmal ab, was in der Kiste drin sein würde?
Sehr gute Idee, das machen wir auch.
Macht ihr?
Ja.
Okay, aber nicht von Anfang an.
Das haben wir nicht von Anfang an gemacht. Nee, das ist eine der Sachen, die wir über Zeit mit dazugenommen haben. Also wir haben tatsächlich das Modell ziemlich aufgefächert und dem Kunden jetzt viel mehr Möglichkeiten, mehr Flexibilität gegeben, auch an diesem sozusagen Prozess der Empfehlung mit teilzuhaben. Das heißt, du bekommst als Kunde, bevor wir deine Auswahl zu dir nach Hause schicken, bekommst du eine Art Online-Vorschau, und dann kannst du dort nochmal sagen, ah, das Teil, das, nee, das braucht ihr mir gar nicht schicken, das möchte ich austauschen, oder mir ist noch was eingefallen, könnt ihr noch irgendwie eine Chino dazu packen. Genau.
Okay. Und gab es irgendwelche, also wenn man das so hört, das müsste doch eigentlich jetzt auch groß geworden sein mit Influencer-Marketing. Ne? Die 10 Jahre sind ja auch, die letzten 10 Jahre geprägt von Influencer-Marketing. Gibt es irgendwelche Männer oder jetzt, also Frauen ist ja noch nicht so lange dabei, die stark so euch getrieben haben, die so Outfittery-Testimonials waren?
Ja, interessanterweise, bisher ist Influencer für auf der Männerseite für uns nicht so ein Riesenthema. Aber jetzt mit dem Launch von Outfittery Frauenmode wird das natürlich sehr, sehr groß werden. Ja.
Aber es gibt doch auch so Männer-Influencer.
Es gibt Männer-Influencer, aber unser Kunde folgt nicht unbedingt diesen Männer-Influencern, den Mode-Influencern.
Ah, okay. Und aber dann auch andere Influencer finde ich mal, wenn jetzt irgendwelche, wem folgen die denn? Folgen die vielleicht Frank Thelen oder so?
Können wir mal mit Frank Thelen sprechen?
Habt ihr mal probiert?
Ja, vielleicht sollten wir es mal machen.
Also der hört ab und zu. Also ja, vielleicht, ja.
Frank, melde dich.
Ja, genau. Aber ich meine, dem folgen ja ganz viele Menschen. Also auch ja. Vielleicht irgendwie aus der Szene derjenigen, die jetzt nicht so modeaffin sind.
Ja. Also es ist ein Thema, aber jetzt im Vergleich mit den anderen Kanälen, die wir haben, kein riesiges. Aber vielleicht hast du ja noch Ideen, sehr gerne.
Also das heißt, TV ist groß und ansonsten wirklich klassische Social Media Ads ist groß.
Ja.
Und noch was Drittes, was ich vergesse? Also was
Weiterempfehlung.
Wie triggert ihr das? Also gibt es da solche Rabattcodes oder?
Genau, es gibt ein Weiterempfehlungsprogramm für Bestandskunden, wobei wir sehen, also wir tracken sozusagen, kam der Kunde über Weiterempfehlung, egal ob er jetzt über das incentivierte Programm kam oder nicht. Und wir sehen, dass sogar mehr Kunden ohne die Incentivierung kommen. Also es ist wirklich, dass Menschen das gut fanden und weiterempfohlen haben, auch ohne Incentivierung. Das ist das Hauptthema.
Okay. Ihr wollt eurer geliebten Steuerberaterin oder eurem Steuerberater etwas helfen? Dann nutzt TaxDuo. TaxDuo, TaxDuo, ist die Compliance-Plattform für die digitale Wirtschaft. Insbesondere dann hilfreich, wenn man sehr viel Ware ins europäische Ausland vor allen Dingen verkauft, weil man muss ja in den jeweiligen Zielländern sich umsatzsteuerrechtlich erstmal erfassen lassen, das auch abführen. Das ist sehr, sehr viel Aufwand für Bürokratie, und genau das übernimmt TaxDuo für euch. Man kann das auch rückwirkend tun. Wie gesagt, eure Steuerberaterpartner werden euch dafür lieben. Man kann darüber locker 10.000 oder 50.000 oder noch mehr Transaktionen abwickeln. Natürlich kompatibel mit den relevantesten Buchhaltungsprogrammen, zum Beispiel mit DATEV. Also auch wenn ihr mehrere Länder servicet, ihr braucht am Ende immer nur einen Ansprechpartner, und zwar den bei TaxDuo. Wer mehr wissen möchte und wer vor allen Dingen die ersten 3 Monate kostenlos nutzen möchte und diese 89 € pro Monat sparen möchte, der kann eine Mail schreiben an omr@taxdu.com. Und sag mal, Zalando hat irgendwann angefangen, sowas Ähnliches zu machen. Also es gibt, Zalon heißt das.
Mhm.
Hat dich das genervt, dass deine alten Kolleginnen und Kollegen dann sagen, okay, das machen wir selber?
Also ich habe zu den Zalando-Gründern ein sehr gutes Verhältnis, und klar, wenn so ein neuer Player auf den Markt kommt, dann schluckst du erstmal, ja, und guckst dir das an. Im Endeffekt hat uns das aber total geholfen, weil unsere Hauptherausforderung ist immer noch, dieses Modell von Personal Shopping online überhaupt bekannt zu machen und groß zu machen in Europa. Also wenn man in die USA guckt, dann ist das dort schon wirklich ein großes Modell, wo...
Gibt's auch börsennotierte Firmen, ne?
Gibt's börsennotierte Firmen, Stitch Fix zum Beispiel, die machen über 2 Milliarden Umsatz. Umsatz. Das heißt, dort sind wirklich die Konsumenten schon in dieses Modell reingewechselt. Und dementsprechend ist in Europa das Thema noch, das wirklich zu bekannt zu machen und eben viele Kunden davon zu überzeugen, das auszuprobieren.
Und es gab einen anderen Marktbegleiter, so über all die Jahre Modomoto, irgendwann habt ihr dann mit denen gemerged.
Genau. Wir hatten im Endeffekt, es war auch total spannend, weil wir sind zur selben Zeit mit dem gleichen Thema in der gleichen Stadt losgelaufen, mit derselben Vision und derselben Zielgruppe. Und dementsprechend hat sich das total angeboten, dass wir irgendwann mal gemeinsame Sache machen. Und in 2019 war das dann soweit. Und dann haben wir sozusagen die beiden Teams, die beiden Brands und Kundenbasen zusammengebracht.
Seid ihr eigentlich jetzt Corona Gewinner oder Verlierer? Weil ich meine, auf der einen Seite, wenn man nicht mehr richtig rausgehen kann und so, dann, was soll man dann auch groß sich stylen lassen, wenn man eh auf dem Sofa sitzt? Auf der anderen Seite E-Commerce-Boom. Was war denn für euch stärker?
Also ich würde sagen, kurzfristig war es auf jeden Fall eine Herausforderung, genau aus den Gründen, die du genannt hast. Wenn eben die Menschen zu Hause sind, nicht ins Büro gehen, ganz andere Nachfrage haben. Also es war eine herausfordernde, aber auch als Unternehmerin sehr spannende Zeit. Ich finde Unsicherheit geil und dann kannst du irgendwie Dinge neu denken. Langfristig oder mittelfristig hilft uns das natürlich total, dass eben der Online-Share im Modebereich jetzt sehr viel höher ist und das sehen wir jetzt auch über die letzten Monate, dass das echt einen Schub gibt.
Ihr habt ja schon auch, sagen wir mal, relativ viel Geld mittlerweile aufgenommen. Wir haben ja die erste Finanzierung, also die Seed-Finanzierung oder die erste damals Finanzierung gesprochen. Mittlerweile sind, glaube ich, 50, 60 Millionen reingeflossen. Hast du das erwartet, dass man so viel Geld braucht?
Das ist eine gute Frage. Also ich sag's mal so, wir sind auf jeden Fall mit einer sehr großen Vision gestartet und dementsprechend war schon auch klar, dass wir viele Mittel und Ressourcen brauchen. Ja.
Mhm. Aber ist jetzt durch? Also reicht es jetzt oder würdest du nochmal eine neue Runde machen?
Wir haben gerade unser erstes profitables Quartal abgeliefert. Also wir wachsen jetzt profitabel. Danke.
Okay, und das bleibt auch so?
Das bleibt so, ja.
Also das heißt irgendwie Finanzierung nur noch, wenn es nötig, also wenn es sich anbietet und wenn man jetzt...
Genau.
Okay. Ja. Okay. Und deine Mitgründerin, also ihr habt das ja lange zusammen gemacht, ist aber irgendwann rausgegangen.
Genau. Anna ist operativ 2018 rausgegangen, ist aber weiterhin im Board.
Und also jetzt bist du die alleinige Chefin?
Sozusagen, ja. Ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe ein sehr, sehr tolles Team, aber genau.
Du bist sozusagen CEO.
Ja.
Und also, sag mal, Anna, das war immer so ihr beiden. Ich habe alle Fotos, wo ihr seid immer zusammen aufgetaucht. Ja. Zusammen wusste man so die beiden von Outfittery. Ja. Wie kam's?
Ja, im Endeffekt ist halt sozusagen, ich glaube, über Zeit in dieser Reise als Gründer oder Gründerin muss man sich immer wieder selber überprüfen, ist das noch das, wo ich meine Lebenszeit sozusagen investieren will und bin ich noch die Richtige? So, ist das auch die richtige Phase für mich? Und für mich persönlich ist es so, ich finde es total spannend, diese Reise von Gründerin zu CEO. Und ich habe so das Gefühl, ich habe jedes Jahr einen neuen Job und eine neue Herausforderung, an der ich wachsen kann. Und für Anna war das irgendwann anders. Sie hatte dann das Gefühl, die Firma ist jetzt richtig groß und wir haben ein geiles Team, aber ich würde eigentlich gerne, ich träume so wieder von den frühen Phasen und das ist eigentlich das, was mir wirklich Spaß gemacht hat und wo ich das Gefühl hatte, da habe ich einen großen Impact. Und dementsprechend hat sie das dann auch irgendwann entschieden. Das ist natürlich keine einfache Entscheidung, wenn sozusagen dein eigenes Baby so groß geworden ist, dass es eigentlich nicht mehr der Phase entspricht, für die du Leidenschaft hast. Und deshalb habe ich da höchsten Respekt, dass sie diese Entscheidung gefällt hat, dann eben operativ rauszugehen und jetzt auch mit Planetly wieder ein super tolles Unternehmen gegründet hat, für das sie größte Leidenschaft hat.
Okay, also das heißt, mach mal allen Mut, es ist ja auch bei uns unser Thema, Frauen, sozusagen Gründerinnen, gibt es jetzt gar nicht so viele, aber es war für dich jetzt irgendwie auch, klingt jetzt nicht so besonders problematisch, das ist irgendwie, klingt jetzt so natürlich, so ja, ich bin dann zu London gegangen und dann habe ich da mich selbstständig gemacht, jetzt haben wir irgendwie
alles ganz einfach,
350
kein Problem.
Leute, genau, also ich meine, weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch nebenher Familie und so. Es ist ja schon so, dass viele, die jetzt auch vielleicht zuhören, sagen, okay, krass, wie hat es jetzt gemacht? Gibt es da irgendwie so einen Hack? Oder häufig ist es ja so, dass man dann auch schon, sagen wir mal, gewisse Startvorteile vielleicht hat, dass man sagt, ich komme aus gutem Haus oder mein Mann ist ohnehin irgendwie unabhängig. Also ich weiß, aber das bei dir klingt alles sehr wirklich so nachmachbar.
Total straightforward, ja.
Nachmachbar.
Ja, also ich komme aus keiner Unternehmerfamilie. Also mein Opa hat mal irgendwie Skistöcke produziert, aber ansonsten überhaupt nicht. Ich bin aufgewachsen, aber mit dem Glaubenssatz, den mir meine Eltern mitgegeben haben, dass wenn ich an etwas glaube und etwas will, dass ich das dann auch schaffe. So, und ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Und dann habe ich einfach irgendwann für dieses Unternehmertum, als ich das eben gesehen hatte, Feuer gefangen und habe mir das dann in den Kopf gesetzt. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, Schritt für Schritt zu gehen und sich nicht gleich sozusagen die nächsten 10 Jahre vorzustellen und was dann da alles an Challenges auf einen zukommt, sondern wirklich zu sagen, okay, sozusagen zu timeboxen und zu sagen, wie lange gebe ich mir jetzt für die Gründung? Vielleicht ist das erstmal nur 3 Monate oder vielleicht ist das 3 Wochenenden oder 1 Jahr und dann zu gucken, was passiert. Und was ich erlebt habe, ist, dass wir einfach, vor allem natürlich im ersten Jahr der Gründung, wir hatten keine Ahnung, ne? Wir waren super naiv. Und da sind jeden Tag, jede Woche hatten wir Herausforderungen, denen wir so vorher noch nie begegnet waren. Und dann haben wir einfach geguckt, wen können wir fragen, haben ganz, ganz viel um Hilfe gefragt und haben dann einfach einen Felsblock nach dem anderen aus dem Weg geräumt und über diese Bewältigung der Herausforderungen baut man einfach so ein Selbstbewusstsein auf, dass egal was passiert, es wird irgendwie eine Lösung geben. Und dementsprechend kann ich nur alle ermutigen, wenn man so einen Lebenstraum hat, da reinzuspringen und das auszuprobieren und dann einfach sozusagen Schritt für Schritt die Herausforderungen, die mit Sicherheit kommen, zu lösen. Und es ist eine ganz große Achterbahn und im Nachhinein klingt das alles irgendwie logisch und vielleicht auch einfach. Das ist es natürlich nicht, wenn man drin steckt.
Was war die härteste Klippe? Also es gab ja mal so auch so im Markt, konnte man so ein bisschen hören, lesen, Zeiten, wo es so ganz schwierig war, noch zu finanzieren, wo ihr noch nicht profitabel wart. So, war das so die härtesten Zeiten oder was waren so die härtesten Zeiten?
Es ist ehrlich gesagt schwierig zu sagen, was jetzt die allerhärtesten Zeiten waren. Ich glaube, die Zeit mit der größten Unsicherheit war tatsächlich dann so März, April letzten Jahres, aber nicht nur für uns, sondern für viele, wo du einfach nicht wusstest, was passiert und wo wir auch gerechnet haben, okay, wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn das Lager in den Lockdown geht, wie lange überleben wir das und solche Sachen. Und wenn man da durch ist, dann kann nicht mehr so viel kommen, würde ich sagen. Weil dann kann man das immer so relativieren mit den Zeiten, in denen man sich da wirklich existenzielle Fragen gestellt hat. Ja.
Du bist ja auch eigentlich in einer Rolle gewesen, dass man hätte erwarten können, so ein bisschen auch wie Lea es gemacht hat. Ich glaube, ihr kennt euch ja so selber noch stärker als Gesicht nach vorne zu gehen. Das hat sie mit Amorelie gemacht und quasi diese Firma, auch ihre Person sehr stark mit angeschoben. Bei dir habe ich das Gefühl, du bist zwar sozusagen in der Startup-Szene präsent, aber du hast nie so diesen Jessica Alba-Move gemacht. Also okay, ich bin jetzt hier in irgendwelchen Juries und bin auch die Frau, die hier eine Firma mit so hunderten von Leuten baut. Hätte man ja machen können, noch mehr so stärker, also Influencer der eigenen Firma sein. Warum hast du nicht gemacht?
Also ich glaube, es ist eine Persönlichkeitsfrage. Ich bin sehr, sehr fokussiert auf Outfitry und sozusagen auf die Führung des Teams, noch mehr als jetzt auf die Außenpositionierung. Und es ist aber was ich immer mehr auch mache und mich mehr öffne und mehr investiere, weil ich auch einfach gerne andere Menschen und vor allem andere Frauen dazu ermutigen würde, zu gründen, ihre Träume zu leben. Und dementsprechend ist das für mich eine Motivation, da eben mehr auch zu teilen. Und für mich ist zum Beispiel, wenn ich das vergleiche, ein Netzwerk wie LinkedIn sehr viel natürlicher als Instagram.
Bist du da viel aktiv?
Da bin ich relativ
aktiv. Wie viele Leute folgen dir da?
Ich glaube so 30.000.
Ah, oh, das ist schon, okay. Aber ich meine, du guckst dir was an, was Lea macht, denkst, okay, what the fuck? Mit dem geht ja gleich hunderte Tausend oder sowas.
Ja, mega cool. Voll gut.
Aber das heißt, du bist schon am Überlegen, da jetzt mehr zu machen?
Ja, durchaus. Absolut.
Wir haben jetzt am Wochenende wieder gesehen, was Elon Musk da macht, wie der das mit Tesla, das ist ja der Wahnsinn, ne? Mit seinen komischen Witz. Also alleine ist er die PR-Show in dieser Firma.
Ja, das ist schon stark.
Aber haben sich denn Investoren da auch nicht ein bisschen hingedrängt und gesagt, Mensch, jetzt irgendwie mach doch mal ein bisschen mehr, drück mal mehr auf die Tube oder so?
Nee, das machen die auch selten, mich irgendwo hinzudrängen.
Okay.
Ja.
Hast du eigentlich damals bei Zalando gesagt, Internationalisierung gemacht? Ihr seid jetzt ja auch schon, wie viele Länder? 7, 8 Ländern?
9 Länder.
Das heißt, ja. Okay. Und welche sind die Größen?
Wir sind in Deutschland gestartet. Dementsprechend ist das der größte Markt noch für uns. Aber es sind so 60% ungefähr. Und 40% ist internationales Geschäft. Frankreich zum Beispiel ist ein Markt, der für uns sehr, sehr stark wächst, sehr gut funktioniert. Und ansonsten sind wir in Benelux und Skandinavien.
Okay. Und sind die Märkte so ähnlich? Also sind die Männer vor allen Dingen da so vom Ansatz her ähnlich?
Ja und nein. Also ich würde sagen, die...
Also kann man über das Berlin servicen? Kann man jetzt in einem, weiß die deutsche Stylistin genau, was auch ein Holländer tragen sollte oder so?
Also für die holländischen Kunden haben wir holländische Stylisten tatsächlich. Okay. Und für die schwedischen Kunden haben wir schwedische Stylisten und so weiter.
Also in Berlin sitzen.
Die sitzen in Berlin, genau. Mhm. Oder aktuell, wo so, sie auch immer wollen, ja. Genau. So. Und die Märkte sind insofern gleich, als dass dieser Need, ich möchte mich gut fühlen, ich möchte gut aussehen, aber ich hätte gerne einen Service, der mich da unterstützt, mir Inspiration gibt. Das funktioniert überall gleich. Aber natürlich die modischen Geschmäcker sind unterschiedlich. Also der Schwede trägt tatsächlich hauptsächlich dunkelblau, grau und schwarz, während der Holländer auch gerne mal seine Nationalfarbe im Outfit hat. Also da sehen wir schon große Unterschiede.
Okay. Aber gibt's irgendwelche, sind denn irgendwelche Länder für euch besonders profitabel oder besonders stark? Okay, das ist ein bisschen so wie USA.
Also im Endeffekt, klar, der deutsche Markt, dadurch, dass wir einfach so eine große Kundenbasis haben, ist natürlich der profitabelste mit Sicherheit.
Und was ist an den USA so geil, dass du Stitch Fix irgendwie so, dass du gesagt, 2 Milliarden Umsatz, was sind die gerade an der Börse wert?
Die sind, ich glaube, 5 wert momentan.
5 Milliarden, also ja. Okay, so 2,5 Umsatz, Multiple. Ja. Was ist, ich meine, normalerweise sagt man immer so, US-Geschäfte sind schon auch logischerweise größer als deutsche, aber es ist ja schon auch irgendwie 20 Mal größer als ihr. Warum ist es so?
Ja, ich glaube, der amerikanische Konsument ist eben nochmal offener für Neues und Neues auszuprobieren und dementsprechend auch in so ein neues Modell reinzugehen, ist sicherlich eine andere Bereitschaft, das auszuprobieren. Und gleichzeitig ist auch einfach das Modell von Personal Shopping, von Service und Convenience ist in den USA nochmal größer, als es in Europa bisher ist. Und ich glaube, wir sind da einfach zeitlich so ein bisschen versetzt und hinterher. Ich gehe aber davon aus, dass in Europa das genauso angenommen wird nach vorne, wie das eben dort zu sehen ist. Und das Thema Personalisierung in der Mode, das ist, also es ist einfach die Zukunft. Die Frage ist jetzt, wie man das löst. Und ich glaube, unser Ansatz ist eben einer, der sehr vielversprechend ist und ein Teil der zukünftigen Fashion Experience sein kann.
Was sind denn die Teile, die am meisten sagen verkauft und die noch wirklich bei den Menschen bleiben? Also sind es dann irgendwelche Adidas-Schuhe oder weiße T-Shirts von, weiß ich nicht, Levi's oder was sind so die Super-Items?
Also wir sind tatsächlich sehr gut darin, Hosen und Jeans zu empfehlen, weil das ist ja oft so ein Pain, dass man irgendwie nicht genau weiß, welche Größe, welches Modell, was sitzt gut. Und das verkaufen wir sehr, sehr viel, jetzt mal um eine Kategorie rauszuheben, weil da eben die Beratung bezüglich Fit besonders gut funktioniert.
Ist das euer wichtigster Partner, die Lieferantenseite ist dann irgendwie Levi's oder so? Oder?
Zum Beispiel, ja. Ja.
Okay. Ja. Und jetzt nochmal, das hast du gerade von Anna erzählt, die jetzt Planetly macht, auch demnächst den Podcast. Also was ja schon so nachhaltigkeitsorientiertes kann man ja, also offensichtlich, machst du Mode, ist das so manchmal, du denkst, okay, was machen wir da eigentlich? Irgendwie, wir schicken da Kisten durch die Welt und noch mehr Klamotten und eigentlich muss man doch irgendwie reduzieren oder einen ganz anderen Weg finden?
Ja, ich glaube, das größte Problem an der Mode ist die Schnelllebigkeit. Das heißt, ein Teil, was gekauft wird, wird im Durchschnitt 7-mal getragen. Das ist jetzt nicht Outfittery, sondern sozusagen genereller Markt. 7-mal. Und das ist, also das ist schrecklich. Ja. Und dementsprechend, wie ich drauf gucke, ist, wir haben in der Modeindustrie einfach einen riesen Hebel, einen Unterschied zu machen. Und darauf arbeiten wir mit Outfittery hin, dass eben Kunden sich nicht mehr jeden Monat was Neues kaufen und das dann irgendwie 3-4 Mal anziehen und dann wegwerfen oder im Schrank als Schrankleiche liegen haben, sondern unser Anspruch ist es, das Teil für dich zu finden, was dein neues Lieblingsteil wird, was du anziehst, bis es nicht mehr geht, sozusagen. Und da fokussieren wir uns sehr stark darauf. Wir haben einen sehr großen Fokus auf auch nachhaltige Marken im Portfolio.
Und also ist dann so irgendwie
Armed Angels zum Beispiel, kennt man, glaube ich. Ja. Und wir sehen eben ganz viel, dass Kunden sehr viel nachhaltiger kaufen wollen und sich eine nachhaltige Garderobe aufbauen wollen, aber gar nicht wissen, wie. Also welcher Marke kann ich jetzt vertrauen? Was heißt Bio-Baumwolle? Auf was muss ich achten? Und da können wir den Kunden als Berater eben zur Seite stehen und wirklich sagen, wie baue ich denn jetzt eine nachhaltige Garderobe auf? Und dementsprechend ja, ist es für uns ein sehr wichtiges Thema. Ein anderer Aspekt davon, den wir auch gerade testen, ist eben hinzugehen und zu sagen, wenn ich mir deine Garderobe angucke, dann hast du bestimmt viele Teile im Schrank, die du einfach gar nicht mehr anziehst. So. Und wie können wir jetzt diesen Teilen ein zweites Leben geben? Eben wieder zurück auf den Punkt, wie verlängern wir die Lebensdauer von Modeartikeln? Und da haben wir zum Beispiel einen ersten Test gemacht, dass wir in jeder Outfittery-Box einfach so eine Tüte sozusagen mitliefern, wo du Dinge, die du nicht mehr trägst, einfach reinpacken kannst und ganz bequem sozusagen ohne Barriere an uns schicken kannst über deine Retoure im Endeffekt. Mhm. Und wir haben gesehen, dass fast 20% der Kunden das genutzt haben und eben Dingen ein zweites Leben gegeben haben.
Also Dinge,
haben.
Die gar nicht von euch kommen.
Genau, ja. Konnte irgendwas sein. Also kann von uns sein, kann aber auch was anderes sein. Wir haben das gespendet. Und jetzt gucken wir eben, das ist gerade so ein Modell, was wir jetzt iterieren. Jetzt schauen wir, wie können wir da noch ja andere Modelle finden, Anreize finden, wie spinnen wir das weiter, um eben wirklich auch eine Circularity in unser Modell reinzukriegen.
Okay. Ja. Am Ende ist ja für den wirtschaftlichen Erfolg die ganz große Frage, wie schafft man, also das Wort, was du wahrscheinlich in den letzten Jahren am meisten gehört hast, irgendwie, wenn man über das Businessmodell spricht, ist Kohorte, nämlich, oder? Also wie haltbar, wie lange bleiben die Menschen bei euch und was kostet sie zu kaufen? Ich meine, das ist ja das Klassische, was man ja immer bei vielen E-Commerce-Firmen hat, aber bei euch hat man es, glaube ich, ganz extrem, wenn man ja auch so mit den Abos so genau gucken kann, wie lange bleiben Menschen, wie viel kaufen sie, wie viel retournieren sie. Das ist so euer, eigentlich das ganze Modell in a nutshell, ne?
Absolut, genau. Also das ist auch für uns die wichtigste KPI und worauf wir sozusagen die ganze Zeit fokussiert sind, wie entwickeln sich die Kohorten. Und was wir sehen, ist, dass eben unsere Kohorten jedes Jahr besser werden. Also zum Beispiel letztes Jahr ist der Umsatz pro Kunde um 11% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr.
Von was auf was? Hä? Von was auf was?
Das kann ich dir nicht genau sagen.
Also Größenordnung von, wann kauft man im Jahr so ein paar hundert Euro schon?
Also der Share of Wallet sozusagen unserer Kunden liegt zwischen 30% und 50%.
Dann sind es auf jeden Fall ein paar hundert Euro.
Ja, korrekt. Genau. Ja.
Hast du dann 10% hochgeschoben?
Genau.
Mit was für einer Maßnahme?
Damit, dass wir unsere Algorithmen verbessert haben. Das heißt, sozusagen die Empfehlungsqualität hat sich verbessert. Und das Zweite ist, dass wir den Kunden jetzt mehr Möglichkeiten geben, bei uns einzukaufen. Das heißt, du kannst entweder über deinen Stylisten dir eine Auswahl zusammenstellen lassen oder du kannst mittlerweile, das nennen wir deinen Shop, in deiner Outfittery-App sehen, was sind Teile, die zu dem, was ich schon gekauft habe, passen. Oder was sind die Top 5 Jeans, die mir Outfittery auf Basis all dessen, was sie über mich wissen, empfiehlt. Und das führt eben dazu, dass die Kunden noch sehr viel mehr bei uns kaufen.
Unsere Freundinnen und Freunde von Vodafone haben eine neue Kollaboration, kann man glaube ich dazu sagen, gestartet. Und zwar mit WeWork. Ziemlich gute Idee, finde ich. WeWork ist ja der bekannte Vorreiter im Bereich Coworking Spaces, hat über 700 WeWork-Standorte weltweit. Und wenn man jetzt bei Vodafone Geschäftskunde ist, dann bekommt man nicht nur die ja schon von Vodafone bekannten, erwarteten Leistungen wie eine innovative Cloud-Lösung, eine virtuelle Telefonanlage, Security-Apps oder natürlich sehr, sehr spannende Mobilfunk- und Festnetztarife. Nein, man bekommt jetzt halt auch Zugriff auf WeWork mit einem Rabatt von 50% im Rahmen dieser Kollaboration für Vodafone Geschäftskunden. Wird jetzt WeWork viel, viel spannender. Am besten schaut mal rein, wenn ihr nach Flächen sucht, wenn ihr über Remote arbeitet, vielleicht auch in WeWorks, hybrides Arbeiten und so weiter nachdenkt, könnte was dabei sein. Vodafone.de/newwork. Woher wissen eigentlich die Algorithmen so oder die Stylistinnen so genau, was gut aussieht? Das ändert sich ja auch irgendwie so schnell. Also Algorithmen sind ja jetzt ja in bestimmten Bereichen, weiß ich nicht, Lieferlogistik und so kann ich es gut verstehen, aber im Mode ist es ja auch schwierig. Also ich meine, das ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, irgendwie, da gibt es irgendwie eine Kamera, da halte ich immer die neuesten GQ-Magazine davor und dann verstehen die das schon. Sondern am Ende sind es ja doch irgendwie auch Menschen, die da eine Rolle spielen müssen und erkennen müssen, was jetzt gerade angesagt, und was kann man jetzt dem Typen aufgrund seiner Körpergröße, seiner, weiß ich nicht, Haarfarbe oder sonst was, so an Sachen geben. Also die Stylisten sitzen ja da auch und lesen dann ein Modemagazin oder bringen das eh mit? So ist das irgendwie, also wo kommt das her? Also prüft das im Bewerbungsgespräch ab nach dem Motto,
Also erstmal ist das Wichtige, uns geht es nicht so sehr um Trends, sondern uns geht es vor allem um dich. Wir wollen ganz genau verstehen, wer bist du, wer willst du sein und was macht dich aus? Weil es geht ja um diese Personalisierung. Das heißt, wir verstehen ganz genau, was ist deine Körperform? Was passt zu deiner, welche Schnitte passen zu deiner Körperform? Ich habe zum Beispiel einen langen Oberkörper. Das heißt, ich muss immer gucken, dass der Bund von meiner Hose relativ hoch ist. Nur mal, um ein Beispiel zu geben. Oder was sind deine Farben? Ich habe zum Beispiel ganz lange nicht gewusst, was für ein Rot kann ich überhaupt tragen, weil ich habe so blondrote Haare. Und jetzt hat mir mein Stylist einen knallpinken Anzug ausgesucht und ich dachte so, what? Hab den angezogen und es sah halt wirklich geil aus und ich habe mich gut gefühlt. So, also das sind die Sachen, die interessant sind. Und dann zum Thema Stil oder sozusagen welchen Stil du haben willst, da geht's auch mehr um dich und das, was du ausdrücken willst.
Aber warum ist dein Stylist
das? Also legen wir dann drüber.
Der ist ja, also das ist ja schon deine Instanz, dass der dann sagt, okay, hier, guck mal, dieser pinke Anzug jetzt, wird doch gut zu dir passen. Also es sind schon so Leute, die dann irgendwie Mode studiert haben oder wo kommen die her?
Genau, so, und da das ist dann der nächste Punkt. Also das eine ist mal, du stehst im Zentrum als Kunde und das Verständnis dafür, wer du bist. Und unsere Stylisten sind Experten, die Mode studiert haben, die lange im Modehandel tätig waren, die einfach sich auch in Menschen reinfühlen können und dann nicht sozusagen, was ist jetzt gerade in Berlin-Mitte Trend für dich empfehlen, sondern sich wirklich da reinfühlen und eben die Expertise haben, dir da auch Dinge zu empfehlen, auf die du nicht gekommen wärst.
Vor allem Frauen oder Männer?
Es ist beides, genau.
Aber also auch halbe-halbe?
Ja, es sind mehr Frauen als Männer, fairerweise. Ja.
Okay.
Ja.
Okay.
Genau.
Und die sind auch, ab und zu macht ihr immer so Checks, ob die wirklich sinnvolle Sachen empfehlen?
Wir sehen das ja direkt jeden Tag am Feedback der Kunden, wie gut das ist, ja. Also, und daran werden die natürlich auch gemessen. Also, die Zufriedenheit der Kunden ist entscheidend dafür, wie wir sozusagen auf die Performance jedes einzelnen Stylisten gucken.
Bist du in der Modeszene jetzt auch so drin? Also, wenn da jetzt irgendwie, weil nicht Fashion Week oder irgendwelche Sachen sind, bist du da, spielst du dich eine Rolle? Hast du da so ein eigenes Fashion-Netzwerk oder ist das für dich eher, Business und da hast du Leute für dieses Mal.
Ja, also wir haben ein Team, was auf diesen ganzen Messen unterwegs ist und dann die coolsten neuen Marken rausfindet. Wir haben jetzt auch für Frauen zum Beispiel viele echt geile skandinavische Brands, die 100 pro die deutsche Frau noch nicht kennt und die sie eben über uns kennenlernen kann. Ich selber ich finde Mode total spannend und es macht mir total Spaß.
Also jedenfalls aber jetzt hier Podcast sehr modisch gekleidet, ist mir aufgefallen.
Ja, mein Oberteil ist übrigens noch ein Männeroberteil. Ich gehe jetzt erst langsam in die Damengarderobe über.
Okay.
Aber es ist meine Farbe, das weiß ich von meinem Stylisten. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
Hast du selber dann auf Mode schauen oder sowas?
Ja. Ich selber bin vor allem bei Outfittery begeistert für den Kunden und das, wie wir sozusagen mit Kunden interagieren können, wie wir das Modell weiter ausbauen können und die Technologie dahinter.
Wie viele aktive Kunden gibt es aktuell?
Wir haben hunderte, tausende aktive Kunden.
Hunderttausende?
Ja.
Okay. Hunderte, tausende.
Hunderte, also. Tausende.
Und das ist jetzt aber international.
Aber es gab insgesamt 1 Million Kunden, die schon mal Outfittery ausprobiert haben.
Und
ja.
Woran churnen dann die meisten? Also was ist dann einfach, dass es nicht gut geklappt hat oder dass es einfach irgendwie, also wenn es so gut klappt, müssten sie ja da bleiben. Also was ist so der Haupt-Churn-Grund?
Also der Hauptgrund ist, wenn wir einfach keinen guten Job machen sozusagen und nicht das Richtige empfehlen. Oder, und das war eben in der Vergangenheit ein großer Grund, dass Kunden gesagt haben, ich würde auch gerne mal anders bei euch einkaufen. Also wenn ich einfach nur eine bestimmte Kategorie brauche, wenn ich einfach nur Hosen kaufe, möchte ich gerne bei euch in die App gehen und das so bestellen können. Mhm. Und das ist einer der Gründe, warum wir das jetzt anbieten.
Okay, dann ist man natürlich auf einmal im Wettbewerb mit About You und Zalando und den Großen, ne?
Ja, wobei wir eben einen ganz anderen Ansatz haben, weil wir eben nicht beim Sortiment und Trend anfangen, sondern wir fangen wirklich bei dir an und du kannst bei uns in der App auch nicht unser ganzes Sortiment sehen, sondern du siehst wirklich nur die Auswahl, die für Philipp passt.
Okay, das heißt, dann kann ich, wenn ich eine Hose direkt kaufen will, dann habe ich da auch nur eine begrenzte Auswahl von einer Hose, die ich dann direkt kaufen könnte, sondern also da habe ich.
Du nicht musst dir nicht alles angucken sozusagen und bis auf Katalogseite 10 dich durchwühlen, sondern du kriegst eben die Dinge angezeigt, die genau zu deinem Körper, zu deinem Stil passen. Ja.
Und beim Einkauf seid ihr dann aber auch schon. logischerweise wisst ihr, was jetzt gerade kommt, was viel empfohlen wird. Das heißt, ihr könnt schon ein bisschen effektiver einkaufen als der normale Online-Shop.
Genau, absolut. Also wir haben natürlich sehr tiefe Daten über jeden Kunden. Wir haben ungefähr 200 Datenpunkte, wenn du startest bei uns. Und dann natürlich mit jeder Transaktion, mit jedem Online-Rating, was du uns gibst von einem Artikel, lernen wir mehr. Wir haben zum Beispiel so einen, wir nennen das unser Fashion-Tinder. Das heißt, du kannst in der App einfach links oder rechts swipen, ob du das Teil jetzt gut findest oder nicht. Und darüber lernen wir. Und somit haben wir ganz, ganz tiefe Daten und das hilft uns auch beim Einkauf, hilft uns aber auch, was wir auch mittlerweile haben, bei unseren Exclusive Brands. Das heißt, wir haben einfach festgestellt, dass wir den Kunden so gut kennen, dass es gewisse einfach Gaps im Sortiment gibt, die von den Marken gar nicht abgedeckt werden, weil die Marken sind halt immer noch relativ weit weg.
Was für Produkte sind das dann? Also was für Klamotten?
Was wären das für, das hier zum Beispiel?
Das sind was,
also das ist, das, was ich anhabe.
Also bitte alle mal bei Instagram oder LinkedIn auf das Foto gucken, was wir dazu posten werden.
Das ist, so das ein ist von unserer Eigenmarke, genau.
Okay,
ein türkises. Und oft geht es einfach um die Details, die wichtig sind. Also wie einfach ist das aufzumachen? Gibt es an der Knopfleiste nochmal ein Detail, was Leute cool finden. Wie ist der Schnitt von dem Ganzen? Ja.
Okay. Und wie geht das ganze Spiel jetzt am Ende aus? Also jetzt macht ihr so 100 Millionen Umsatz, hast du gesagt. Ihr seid jetzt profitabel. Braucht jetzt wahrscheinlich auch, also seid zumindest nicht mehr in Not, irgendwie jetzt zu finanzieren oder sowas. Man hat gehört, da sind so 50, 60 Millionen, können wir nachlesen, reingeflossen. Ja, was ist die nächsten Jahre? Wie kriegst du es jetzt auch an die Börse? Oder machst du jetzt irgendwie, kommt irgendwann dann Stitch Fix und kaufst oder kommt irgendwann Zalando und übernimmst es doch noch? Also wie geht's aus?
Also wir sind jetzt erstmal darauf fokussiert, Outfittery profitabel wachsen zu lassen und haben da, glaube ich, aktuell super coole Wachstumschancen. Also eben Outfittery für Frauen, was wir gerade live gebracht haben, ist ein großer Wachstumshebel, den wir jetzt angehen. Das zweite ist das Thema Internationalisierung. Wie gesagt, so ein Markt wie Frankreich funktioniert für uns sehr gut, aber es gibt auch weitere internationale europäische Märkte, die spannend sind, ob das Osteuropa ist, ob das UK ist, ob das Südeuropa ist. Und das dritte ist, unseren Service noch weiter auszubauen und dem Kunden mehr Möglichkeiten zu geben. Also wir haben eben gesehen, dass wir die Algorithmen, die bisher den Stylisten unterstützt haben oder die Stylistin unterstützt haben in der Auswahl, dass die jetzt so gut sind, dass wir die auch direkt an den Kunden ausspielen können, diese Empfehlungen darüber. Und das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, unser Produkt zu gestalten und dem Kunden eben viel mehr Flexibilität zu geben. Und das sind sozusagen, also Zielgruppe, Internationalisierung und Service Expansion sind die drei Wachstumshebel, an denen wir jetzt arbeiten.
Okay. Und dann, was für ein Wachstum braucht man aktuell? Also 20-30% Wachstum? Das wird im E-Commerce schon gefordert, ne?
Ja.
Das schafft ihr aber auch
jetzt die nächsten. Das schaffen wir.
Okay, dann wächst ihr jetzt profitabel weiter und dann Endgame, weißt du selber noch nicht so ganz genau. Ob es dann irgendwie, ob ihr es selber vielleicht irgendwie an die Börse bekommt oder ob du es noch 10 Jahre machst oder so.
Also mein sozusagen persönliches Interesse und meine persönliche Motivation ist einfach die Idee von Outfittery, diese Personalisierung und das im Endeffekt die Menschen dabei zu unterstützen, sich selber auszudrücken über Mode und darüber auch ein gewisses Selbstbewusstsein zu vermitteln, dass diese Idee möchte ich einfach maximal groß machen. Und was dann genau die Schritte sein werden und wie der Weg ist, das werden wir sehen.
Okay. Ja. Aber also wir haben ja schon auch irgendwie häufig Leute hier, die so nach wenigen Jahren schon sehr, sehr, sehr wohlhabend geworden sind. Also die Frage, ob schaffst du es auch noch damit oder ist dein jetzt Millionärin oder mehrfache Millionärin zu werden, das ist noch offen, ne? Ob das klappt oder ob das dein sozusagen Berufserfolg nochmal so validiert wird, das werden wir noch sehen.
Das werden wir sehen, ja.
Aber ist noch auch für dich bei dir im Kopf oder denkst du so eigentlich auch wirtschaftliche Unabhängigkeit oder ist das für dich eher so ein Nebenaspekt?
Das spielt natürlich auch eine Rolle, aber für mich, ich meine, ich mache das jetzt seit fast 10 Jahren und meine Motivation, jeden Tag aufzustehen und mit Vollgas an Outfittery zu arbeiten, ist im Endeffekt der Impact und der Unterschied, den wir für Kunden haben können und was wir einfach an Feedback bekommen von diesen Kunden. Und das zweite ist auch, was ich lernen darf. Also ich habe es ja vorhin gesagt, so diese Reise von Gründerin zu CEO, ich habe da unglaublich tolle Leute im Team, von denen ich gelernt habe. Ich meine, als ich Outfitria gegründet habe, ich hatte vorher mal Leute geführt, aber ich hatte natürlich überhaupt nie so eine Verantwortung getragen und auch nicht so professionell geführt. Und das habe ich alles von denen gelernt. Und diese Learning Journey, das ist für mich eins der reizvollsten Aspekte.
Wenn du jetzt bei Zalando geblieben wärst, du hattest jetzt ja nie Anteile oder Optionen oder sowas, ne? Bei Zalando damals, also weil du so früh dabei warst.
Das kann ich nicht sagen.
Ah, okay, das heißt, es hätte sogar rein theoretisch für dich attraktiver sein können, die 10 Jahre da zu bleiben, das volle Wachstum mitzunehmen, als...
Das war für mich ehrlicherweise keine Frage und das war auch schon, also ich habe das auch von vornherein klar gemacht, dass ich dort bin, um irgendwann selber zu gründen. Und dementsprechend bereue ich das auch nicht.
Und sag mal, kriegst du denn viele Angebote jetzt? Also die ganze Wirtschaft gefühlt sucht ja nach Frauen mit coolen Geschichten. Jetzt hast du hier so eine Firma aufgebaut, aus dem Nichts, 100 Millionen Umsatz und so. Dann wird man doch wahrscheinlich auch für andere Firmen als Beirätin, Aufsichtsrätin und sowas attraktiv. Also zumindest höre ich das bei Lea immer. Ist bei dir auch so?
Das ist auf jeden Fall ein Thema, ja. Definitiv. Also das hat auch zugenommen über die letzten Jahre. Ja.
Machst du da was schon aktuell?
Noch nicht, nee.
Aber wegen Fokus?
Genau, ja.
Aber könntest du dir vorstellen?
Könnte ich mir vorstellen. Kommt okay. Dann drauf an, was es ist, ja.
Okay. Ja, cool. Also ich bin sehr gespannt. Du hast ja schon rausgehört, meine letzte Outfitry-Erfahrung ist schon ein paar Jahre her. Deswegen, ich hatte das mit diesem Zwischenschritt damals gar nicht erlebt, dass man irgendwie sozusagen, ich hatte immer die Kiste da und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn dann so viele Sachen kamen.
Ja.
Als ich dann fing, das mit dem Büro zu verschenken und dann dachte ich, okay, das ist eigentlich keine gute Idee. aber okay, also ich...
Ich glaube, du musst es nochmal ausprobieren.
Ja, genau. Ja. Ich habe immer schwarze und blaue Oberteile an. Vielleicht ist es auch, vielleicht müsste es zumindest mit mir leicht sein. Ich probiere es mal aus. Vielen, vielen Dank, dass du rumgekommen bist und natürlich werden wir die Reise weiter verfolgen und euch im Blick behalten. Das ist ja schon so wirklich so ein bisschen das Inventar der deutschen Gründerszene von Anfang an, aber nicht von Anfang an, aber schon seit langen Jahren dabei, Outfitry. Und ist eine, finde ich, der bekanntesten Firmen, so auch von Frauen gegründet und geführt. Wen gibt's noch so? Mit wem guckst du noch so? Gibt es so eine Peer Group für euch?
Du meinst für unsere Phase, oder?
Ja, genau, so Phase und auch gerade so ein Frauenführungsteam, Gründerteam.
Naja, also so, ich würde sagen, die Berliner Gründerinnen, das ist so ein Netzwerk, auch ein total tolles Netzwerk, wo wir uns gegenseitig unterstützen und austauschen.
Also da bist du schon voll drin. Also
ja, absolut.
Ansonsten. Aber gibt es noch andere Firmen, die das so lange schon so machen wie du, also so lange jetzt diesen Journey gegangen sind? Weil ich meine, die meisten sind jetzt raus, ne? Also Verena Pauster ist aus ihrer Firma raus, Lea ist raus, viele sind bei dir ist alle.
Ja, gibt nicht so viele, die so lange durchgehalten haben.
Genau, du hast ja schon echt einen langen Atem.
Ja, so ist das.
Wie ist das zu erklären?
So bin ich einfach. Ich bin noch nicht fertig.
Ja, okay. Ja, also wir beobachten das weiter, wie lang dein Atem ist. Alles Gute.
Dankeschön. Vielen Dank, Philipp.
Ciao, ciao. Nachdem dieser Podcast aufgenommen wurde, habe ich mit der Julia noch ein bisschen gequatscht und dann haben wir die Idee gehabt, dass das vielleicht ganz cool wäre, für alle Hörerinnen und Hörer einen Code für Outfitry anzubieten, nachdem ihr jetzt schon so viel darüber gehört habt. Ihr könnt es gerne ausprobieren. Es gibt 20% Discount auf die erste Bestellung mit dem Code OMR. Das noch als nachträgliches kleines Geschenk von Julia. Zum Schluss noch ein Aufruf für den Studentenkunstmarkt. Mir hat jemand geschrieben und ich fand es wirklich ein cooles Projekt, deswegen wollte ich sie gerne unterstützen und hinweisen, dass man Kunst kaufen kann und sehen kann, vor allen Dingen von Studenten. Und zwar für jedes Budget zwischen 90 Euro vielleicht einfach nur was Cooles für die neue Wohnung oder von bis zu 5.000 Euro als Investment vielleicht in einen Künstler, an den ihr glaubt. Jedenfalls gibt es über 1.500 Werke online. Man kann sich da inspirieren lassen, einfach mal reingucken. Das Ganze läuft unter studenten-kunstmarkt.de. Und ja, wir wollten es unterstützen. Wer Bock hat, da mal reinzuschauen oder vielleicht sogar was zu kaufen natürlich, tut euch keinen Zwang an.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.